Ja, und dann fangen wir direkt mit dem Gespräch mit dir an, Thomas. Vielleicht erstmal vorne weg, was gibt es denn Neues aus der JVA und aus der Sicherungsverwahrung in Freiburg?
Also so wirklich spektakuläre Neuigkeiten gibt es von hier nicht. Allerdings konnte ich mittlerweile in Erfahrung bringen, wann Gefangene geimpft werden sollen. Ich hatte mich an das Bundesministerium für Gesundheit in Berlin gewandt und dort nach dem Informationsfreiheitsgesetz einen Antrag gestellt auf Auskunft, in welcher Prioritätengruppe denn Inhaftierte zu finden seien. Denn in dem Wortlaut der Impfverordnung selber findet man Gefangene, Inhaftierte nicht. Und von dort wurde mir jetzt gerade vor wenigen Tagen mitgeteilt, die Insassen und Insassinnen von Gefängnissen unterfallen der Prioritätengruppe 3, da nämlich in § 4, Ziffer 9 dieser genannten Impfverordnung vom 8. Februar 2021 an letzter Stelle der Prioritätengruppe 3 jene Menschen rangieren, die mit prekären Arbeits- und Lebensbedingungen zu kämpfen haben. Und unter diese Gruppe der Menschen mit prekären Arbeits- und Lebensbedingungen würden auch Gefangene fallen.
Also die Leute, die das Virus am härtesten trifft, mitunter.
Genau, beziehungsweise überhaupt Menschen. Das ist letztlich auch ein Ausdruck des Klassismus, dass halt eben die unter prekären Bedingungen arbeiten oder auch leben müssen. Das betrifft ja Millionen Menschen in Deutschland immerhin noch in die Prioritätengruppe 3. Und erst danach kommen ja alle anderen, aber immerhin dort in Prioritätengruppe 3 an allerletzter Stelle gelandet sind. Das nur so viel dazu.
Genau, zum Thema Überwachung im Knast. Ich weiß gar nicht, ob es vorhin gesendet wurde, aber immer wenn du anrufst, versuchen wir es ja auch mit on air zu bringen, kommt so eine Ansage, das Telefongespräch wird mitgeschnitten oder mitgehört. Das ist wahrscheinlich ein Teil der Überwachungsmechanismen, die es so im Knast gibt. Genau, ja, vielleicht kannst du da mal was dazu sagen.
Vielleicht sollte ich anfangen mit dem, was du jetzt gesagt hast, Telefon, also der externen Kommunikation.
Ja.
Also externe Kommunikation umfasst ja letztlich Telefon, Brief und Besuche. Das sind so die drei Kernelemente, die die Kontakte von Insassen und Insassen zur Außenwelt ausmachen. Die Haftanstalten bundesweit, Strafvollzug ist ja mittlerweile Ländersache und jedes Bundesland hat so sein eigenes Gesetz gemacht, aber da ähneln sich alle Vorschriften. Die Haftanstalten sind berechtigt, aus Gründen der Behandlung des einzelnen Insassen oder der einzelnen Insassen beziehungsweise aus Gründen von Sicherheit und Ordnung die entsprechenden Kontakte, ob telefonisch, brieflich oder bei Besuchen, zu überwachen. Das betrifft erstmal so die äußere Form der Überwachung. Also auf Telefon, auf inhaltliche Geschichte komme ich gleich. Bei einem Brief zum Beispiel darf die Justizvollzugsanstalt kontrollieren, ob dort irgendwelche klassischerweise Sägeblätter oder Rauschgift beiliegt, also eine äußerliche Inaugenscheinnahme. Bei Besuchen, ob irgendwelche verbotenen Gegenstände übergeben werden bei Besuchen. Das ist so die äußere Form der Überwachung. Die viel gravierende und noch viel einschneidende Form der Überwachung ist dann das, was ja auch diesem Telefonanruf hier vorgeschaltet ist jedes Mal, nämlich die konkrete inhaltliche Überwachung. Das heißt, beim Brief wäre es das Lesen des Briefes seitens Vollzugsbediensteten, bei Telefonaten wäre es das konkrete Mithören des Gesprächsinhalts und bei Besuchen eben auch das Überwachen des Gesprächsinhaltes. Das ist ja so, was dann besonders tief in die Privatsphäre, ja nicht nur des inhaftierten Menschen, sondern ganz besonders auch des ja völlig unbescholtenen und unschuldigen Bürgers oder der Bürgerin, die von draußen in die Haftanstalt kommt oder Briefkontakt oder Telefonkontakt pflegt. Das sind so die drei wichtigen Bereiche. Und wie gesagt, die Anstalt kann eben aus Gründen der Behandlung, das ist halt eben sehr weit gefächert, Gründe der Behandlung meint, den Prozess der Resozialisierung, wird versucht, negativ auf den Insassen oder die Insassen Einfluss zu nehmen. Und was die Gründe Sicherheit und Ordnung betreffen, Sicherheit betrifft dass die Sicherung des Gewahrsams des Gefangenen, wie das so schön heißt. Das heißt, werden im Gespräch oder in den Briefen irgendwelche Ausbruchspläne gehackt oder gehegt, werden irgendwelche Rauschgiftdelikte besprochen. Und die Ordnung betrifft das geordnete innere Zusammenleben, also wird zum Beispiel versucht, ein Insasse dazu zu bewegen, sich gegen Vollzugsbedingungen zum Beispiel zu wehren. Das ist ein Thema, was dann die Aktivisten und Aktivistinnen der Gefangenengewerkschaft betrifft. Das heißt, letztlich kann, wenn die Vollzugsanstalt möchte, die inhaltlichen Kontakte geradezu uferlos ausweiten. Also bis da Gerichte einschreiten, das ist das hat man noch wenig oder bis gar nicht erlebt.
Das heißt, ihr habt quasi gar keine Möglichkeit, Kommunikation nach außen zu führen, die nicht inhaltlich überwacht wird, oder?
Ja, doch, es kommt eben drauf an. Also ich habe es gesprochen davon, was die Anstalt machen kann. Also die Briefe werden hier in der JVA Freiburg in der Regel nicht gelesen. Sie werden, wenn sie hier in die Haftanstalt kommen, erst einmal geröntgt. Und da wird also geguckt, ist irgendwas Unerlaubtes auf dem Röntgenbild zu erkennen. Wenn ja, wird ein Stempel drauf gemacht, auffällige Röntgenkontrolle. Die Briefe landen dann im Bereich der Sicherungsverwahrung und auch im Bereich der Strafhaft geschlossen auf den Stationsbüros. Und dort wird in Gegenwart des jeweiligen Insassen der Brief geöffnet. Die Blätter werden auseinandergefaltet und es wird halt eben geguckt, ob irgendwelche verbotenen Gegenstände herausfallen. Eine inhaltliche Überwachung, das ist hier in Freiburg so, muss konkret bei irgendwelchen besonderen Vorkommnissen angeordnet werden. Also ich habe hier, seit ich 2013 in die Sicherungsverwahrung gekommen bin, das Vergnügen halt eben, die gute Geschichte, dass meine Post halt eben nicht mehr gelesen wird, zumindest nicht, soweit mir bekannt ist. Wir haben allerdings auf dem Gelände auch Untersuchungsgefangene und bei denen übernimmt die inhaltliche Überwachung und dort werden die Briefe dann in der Regel fast immer gelesen, die Staatsanwaltschaft oder das zuständige Amtsgericht. Andere Regeln gelten zum Beispiel in Bayern, in der JVA Straubing. Das kann ich noch aus eigener Erfahrung berichten und ist heute immer noch so. Dort werden alle eingehenden und ausgehenden Briefe von Stockwerksbediensteten erst einmal gelesen. Fällt diesen Bediensteten irgendetwas auf, dann wird es deren Vorgesetzten vorgelegt und hält auch der oder die dann das für irgendwie relevant, dann wird es noch einem weiteren Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten vorgelegt, die dann entsprechend verfährt. Das heißt, da kann dann ein Brief durchaus durch mehrere Hände gehen. Bei den Telefonaten, die hier geführt werden, lautet der Text ja, dieses Telefonat kann überwacht werden. Und da ist also wichtig, das Wörtchen kann. Es muss nicht überwacht werden. Also live hört hier, dafür haben die gar nicht das Personal, so gut wie nie jemand zu. Allerdings landet das Gespräch auf irgendwelchen Festplatten und kann im Nachhinein stichprobenartig oder bei konkreten Anlässen auch nochmal vom runtergeholt und dann angehört werden. Und bei Besuchen verhält es sich genauso. Die Besuche werden akustisch im Regelfall nicht überwacht, hier in der JVA in Freiburg. Und nur bei besonderen Vorkommnissen wird es angeordnet.
Jetzt haben wir die Überwachung eben mit Kommunikation extern. Wie sieht es denn intern aus, also auch im Briefkontakt mit anderen Gefangenen, auch in anderen Ländern? Gibt es durchaus immer wieder Berichte oder ja von sogenannten Ratten in den Zellen, also Leute, die mit Stationsbeamten kooperieren? Was sind denn da so deine Erfahrungen?
Genau, wenn wir uns die interne Kommunikation bzw. Überwachung der Interaktion mal vor Augen führen, dann haben wir einmal die Gefangenen-Gefangenen-Interaktion, also Gefangene untereinander, die sich unterhalten. Und wie du gesagt hast, dann gibt es natürlich auch die Insassen, die dann meinen, sie müssten sich vielleicht einen vermeintlichen Vorteil verschaffen und berichten dann aus diesen Gesprächsinhalten sehr eifrig dem Vollzugspersonal oder wie hier in der JVA Freiburg erst vor ein paar Wochen erlebt. Da hat der Stationsreiniger auf der Station, auf der ich lebe, es gewagt, während seiner Arbeitszeit in den Gefängnishof zu gehen und mit einem anderen Insassen eine Pizza zu teilen. Am nächsten Tag fand sich ein anonymer Brief im Stationsbriefkasten und dort hat ihn ein anderer Insasse denunziert. Das hat allerdings dann keine Konsequenzen nach sich gezogen für den Stationsreiniger. Allerdings ist auch das eine Form der Überwachung. Das heißt, Gefangene überwachen sich gegenseitig. Und dann haben wir ja noch die Kommunikation Gefangene und Personal. Und zwar jetzt nicht in der Absicht, dass ein Gefangener einen anderen Insassen denunzieren möchte, sondern wir haben ja die Performance auf dem Flur. Das heißt, wie verhalten sich Gefangene auf dem Flur? Verhalten sich Gefangene untereinander? Wie verhalten sich Gefangene gegenüber dem Personal? Und das ist hier speziell im Bereich der Sicherungsverwahrung wirklich außerordentlich extrem. Vollzugsbedienstete sind also die Uniformierten und die vom Fachpersonal, also Psychologinnen und Psychologen und Sozialdienst sowieso, angehalten über alle Beobachtungen, die sie im Vollzugsalltag machen. Das betrifft in der Regel dann irgendwelche Vorkommnisse, die halt negativ aus Sicht des Personals zur Kenntnis zu nehmen sind, in Form von Aktenvermerken niederzulegen. Bevor wir hier mit Corona zu kämpfen hatten, gab es hier auf jeder der 4 SV-Stationen wöchentlich 3 Teamsitzungen, sogenannte Teamsitzungen, da trifft sich der Stationsdienst, Psychologin, Psychologe bzw. Sozialdienst, jede Woche auf jeder Station 3 Sitzungen, Montag, Mittwoch, Freitag. In jeder dieser Sitzungen wurde über jeden Insassen, der auf der Station lebt, dann insgesamt so 1 bis 1,5 Stunden gesprochen. Und es wurde halt eben Aktenvermerk erörtert, welcher Gefangene hat mit wem oder welcher Sicherungsverwahrte hat mit wem irgendwelche Konflikte, hat irgendein Insasse mal eine Tasse durch die Gegend geschmissen, hat er mal laut geschrien, guckt er grimmig und all solche eigentlich Petitessen. Und das läuft hier halt eben über Jahre. Das heißt, sobald man den Haftraum verlässt, muss man sich gewahr sein, dass man nicht nur von den Kameras, die hier überall auf den Fluren hängen, sodass es keine unüberwachte Möglichkeiten gibt, sich zu bewegen, dass man halt aber eben auch vom Personal konsequent dauerüberwacht wird und das Verhalten dann halt eben auch zu den Akten gelangt.
Was macht das denn mit den Menschen, eben dieses Wissen, die ganze Zeit überwacht zu werden und dass eben ja jeder Schritt, jede, wie du auch schon beschrieben hast, fast auch Mimik festgehalten wird und dann anschließend eben eine Fachtagung über einen selber stattfindet, wo Leute da versuchen, irgendwie wie fast schon im Kaffeesatz zu lesen.
Also es kränkt, es macht verzweifelt, es macht wütend im Alltag, ist allerdings natürlich zu beobachten, weil, denke ich, anders kann man das kaum überstehen, weil man sonst immer nur mit dem Kopf gegen die Wand rennen würde, wird es versucht zu ignorieren. Also ich selber versuche es auch zu ignorieren. Ich beobachte dann, wie ich so schön sage, ich beobachte zurück, zum Beispiel durch meine Texte, die ich dann eben veröffentliche. Und in einem Fall kann ich mich noch gut erinnern, da ist ein Insasse gestorben und es gab dann eine kurze Sitzung auf der Station, bei der ein Vollzugsbeamter, ein paar Insassen von der Station anwesend waren und halt eben auch die Chefpsychologin, Frau Dr. S. Und diese Frau Dr. S. wirkte in diesem Gespräch anlässlich des Todes des Insassen sehr emotional bewegt, hatte auch ein bisschen Wasser in den Augen und griff dem Beamten so an seinen Arm und hat gemeint, sie bräuchte selber jetzt ein therapeutisches Gespräch. Und ich habe dann relativ nüchtern und sachlich, also nicht diffamierend, sondern einfach auch, um zu zeigen, dass hier auch das Personal durchaus emotional bewegt ist, vom Tod eines Insassen in einem Artikel berichtet. Und die Psychologin ist aus meiner Sicht fast ausgerastet. Also in einer Stationsversammlung hat sie sich aufs Schwerste gekränkt und empört gezeigt, wie ich es wagen könne, ihre emotionale Befindlichkeit in einer solchen intimen, vertraulichen Stationssitzung in einem Artikel zu verarbeiten, wenn ich auch sie anonymisiert hätte. Allerdings sei sie halt die einzige weibliche Leiterin dieser SV-Einrichtung. Das heißt, für jeden Dritten, der sich ein bisschen im Bereich SV kenne, sei sie persönlich identifizierbar. Ich denke, diese sehr empfindliche Reaktion des Personals zeigt, wenn man zurückbeobachtet als Insasse und sich ja praktisch der Mittel bedient, die dieses Personal sich ja rund um die Uhr bedient gegenüber dem Insassen, dann werden dann ganz schnell die Befindlichkeiten aufgezeigt. Allerdings empfiehlt es sich für den Insassen selber natürlich nicht so empfindlich zu reagieren, weil das natürlich dann ein negatives Indiz ist.
Ja, danke dir vielmals für das Gespräch und wir haben ja noch volles Programm, deswegen würden wir das hier an dieser Stelle auch dann beenden.
Genau, ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, dich wieder zu hören am 28.03. dann. Wir hoffen, du bist wieder dabei am Sonntagabend.
Ja, gerne. Ich freue mich drauf und wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch eine gute Sendung mit euch. Und ich würde ganz kurz am Telefon bleiben.
Super.